hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo und schön, dass Sie bei dieser ersten Episode des Springer Medizin Podcasts im Jahr 2025 dabei sind. Mein Name ist Annika Asfalk. Ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Wir starten dieses Jahr mit einem andrologischen Thema, das für viele betroffene Männer mit Scham behaftet ist und über das zu selten gesprochen wird. Über Erektionsstörungen und die erektile Dysfunktion. Deshalb habe ich dazu einen Andrologie- und Kommunikationsexperten eingeladen. Und zwar Dr. Med-Jan Kremers. Er ist leitender Oberarzt der Andrologie am Universitätsklinikum in Münster und Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Andrologie. Hallo, Herr Dr. Kremers.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Würden Sie denn auch sagen, wie ich jetzt in der Anmoderation gesagt habe, dass zu selten über Erektionsstörungen gesprochen wird?
Auf jeden Fall. Es ist immer wieder mein Erleben, dass Patienten einen langen Weg hinter sich haben, bis sie sich erstmal selber getraut haben, damit loszugehen, zu Fachpersonal zu gehen und dieses Thema anzusprechen. Und wir wissen halt auch, und da ist jetzt direkt am Anfang schon wieder die Wissenschaft im Spiel aus Studien, dass Patienten sich zu einem deutlich größeren Anteil wünschen, Männer wie Frauen auf sexuelle Probleme angesprochen zu werden von ihrem Arzt, als es tatsächlich der Fall ist. Also auch Erektionsprobleme beim Mann.
Erektionsstörungen sind jetzt ja keine Seltenheit. Ganz im Gegenteil. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass so im Schnitt ca. 20% aller Männer in ihrem Leben eine behandlungsbedürftige Erektionsstörung entwickeln.
Genau, das sind etwa die Zahlen. Wenn man das noch aufsplittet, ist es natürlich so, oder das, was viele wahrscheinlich auch vom Bauchgefühl her denken, dass mit zunehmendem Alter die Häufigkeit auch zunimmt und etwa die Hälfte der Männer über 70 unter einer Erektionsstörung leidet. Das ist bei den Jungen sicherlich etwa anders, aber wenn man alle über einen Kamm schert, ist es sicherlich, dass 20% irgendwann mal damit zu tun haben.
Und ich habe auch gelesen, dass ja Männer über 70 trotzdem noch sehr sexuell aktiv sind. Also auch in dem Alter ist es ja wirklich ein Symptom, was behandlungsbedürftig ist.
Ja, das ist etwas, was ich immer versuche, auch unseren Studierenden und angehenden Kollegen mit auf den Weg zu geben, dass auch wenn man in jungen Jahren, und das sind ja nun mal die Studierenden hier bei uns, die sind dann von Anfang bis Ende 20, sich nicht vorstellen kann, dass jenseits der 50 noch irgendeine sexuelle Aktivität besteht, auch die Großeltern durchaus noch Spaß im Bett haben und das ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität ist. Und dass auch dann unsere Verantwortung ist, das zu sehen, zu erfragen, anzuerkennen und die Problematik, die dann mit der Lebensqualität einhergeht, zu adressieren.
Also ein wichtiges Krankheitsbild. Dann ist die Frage, es gibt ja keine deutsche aktuelle Leitlinie mehr. Es gibt die von der European Association of Urology, aber in Deutschland wird sie nicht aktualisiert und es ist ja, glaube ich, auch nichts geplant. Woran liegt das? Was ist da los?
Ja, da muss man die fragen, die die initiale Leitlinie gemacht haben. Es war eine neurologisch getriggerte Leitlinie und ja, die Versorgungsrealität ist, glaube ich, eher so, dass die meisten Patienten mit einer erektilen Dysfunktion zu ihrem Hausarzt oder fachärztlich dann weiter zum Urologen gehen und sicherlich Neurologen da in Spezialfällen auch eine Rolle spielen, in der Breite aber nicht so sehr. Und jetzt vermute ich, dass das auch mit ein Grund gewesen ist, warum das von der Seite nicht weiter aktualisiert wurde. Die genauen Hintergründe kenne ich nicht. Es gibt eine gute Leitlinie der Europäer, die ist unsere Basis aktuell und natürlich auch Überlegungen und Bestrebungen im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Urologie, auch hier zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Andrologie einen erneuten Anlauf zu nehmen.
Hat sich da denn viel getan in den letzten Jahren?
Ja, es hat sich was getan. Wir reden über das Thema Digitalisierung, wir reden auch über spezifischere Indikationen für chirurgische Problematiken. Also auf jeden Fall gehört das nochmal reevaluiert und in eine neue Leitlinie gegossen. Das sieht man ja auch an der Leitlinie der Europäer.
Das stimmt. Und ein paar Aspekte werden wir auch gleich noch besprechen. Dann starten wir doch mit der Definition der erektilen Dysfunktion. Erektionsstörungen können ja aus verschiedenen Gründen hin und wieder mal auftreten. Aber wann spricht man denn von einer erektilen Dysfunktion?
Es gibt verschiedene Definitionen. Ich finde die Definition am griffigsten, die besagt, dass eine erektile Dysfunktion dann vorliegt, wenn ein anhaltendes Unvermögen, ein für den Patienten ausreichende oder befriedigende Erektion zu bekommen oder aufrechtzuerhalten. Ja, das hat so verschiedene Aspekte. Das ist das Subjektive für den Patienten und bei dem einen ist das vielleicht schon eine starke Einschränkung, bei dem anderen aber noch nicht. Hängt von der Partnerschaft ab, hängt von den sexuellen Praktiken ab. Aber es ist halt der andere Aspekt auch, es ist das zu bekommen und oder aufrechtzuerhalten. Also auch die Männer, die primär eine gute Erektion haben, aber dann ohne zum Orgasmus zu kommen, die Erektion viel zu schnell aufhört, auch da spricht man von einer erektilen Dysfunktion.
Wie machen Sie das dann in der Diagnostik? Haben Sie da einen Fragebogen, den Sie da oft nutzen oder eine strukturierte Abfrage oder wie gehen Sie da vor?
Ja, also bevor man mit Geräten oder Labor um die Ecke kommt, sollte man erstmal vernünftig miteinander sprechen. Also zum einen gibt es die ganz klassische Anamnese. Und da ist es meine Erfahrung und das, wo ich unsere Studierenden immer sehr versuche drin zu bestärken, die Dinge beim Namen zu nennen. Also man kann natürlich über eine erektile Dysfunktion reden, man kann aber auch darüber reden, dass der Penis nicht mehr ausreichend steif wird, um einzudringen. Dass man ein gutes und verständliches Wortwahl hat, ohne dann in den flapsigen oder witzigen Modus zu rutschen. Weil es ist zwar leichter, aber Patienten honorieren es nicht, wenn dann der Arzt mit irgendwelchen Peniswitzen um die Ecke kommt. Das ist das eine, also mit einer klaren Sprache die Dinge zu erfragen, die ich wissen muss. Denn über den ganzen Bereich der Vorerkrankungen, Medikation etc. werden wir vielleicht gleich nochmal sprechen, aber auch das muss natürlich erfragt werden. Und ja, es gibt mittlerweile ganz gut etablierte Fragebögen und Scores. Der International Score of Erectile Function ist einer derjenigen, die ganz oft verwendet werden. Urologen kennen ihn sicherlich. Der ist jetzt auch nicht extrem detailliert und hat auch sicherlich seine Probleme, aber er ist etwas, was man relativ gut in der Praxis einsetzen kann und zum Beispiel auch Patienten in Wartebereichen oder in Warteminuten schon mal aushändigen kann, um einen ersten Eindruck zu bekommen.
Ja, aber ersetzt natürlich keine gute Kommunikation und den Austausch mit dem Patienten.
Ganz genau.
Die erektile Dysfunktion hat ja sehr viele oder kann sehr viele verschiedene Ursachen haben. Vielleicht können Sie einmal eine grobe Einteilung geben, an was man hier denken kann, dass wir nicht gleich ganz ausufern. Um uns so ein bisschen strukturiert vorzuarbeiten.
Ja, werde ich. Ich versuch's. Mir ist immer wichtig, am Anfang das Setting zu setzen, zu sagen, die Erektionsstörung ist keine isolierte Erkrankung, sondern ist vielmehr das Symptom, was auf der Basis von einer Reihe von anderen Ursachen entstehen kann. Und den Vergleich, den ich immer ziehe, auch gegenüber meinen Patienten, ist, dass ich sage, wenn sie sagen, ihr Auto fährt nicht mehr, dann ist das ja auch nicht das Problem, sondern das ist dann am Ende das Resultat, was ihnen das Problem macht, aber man muss weiter in die Tiefe gucken, wo ist die Ursache, dass es nicht mehr fährt. Und das kann von endokrinologischen Faktoren, also Hormondysregulationen, Klassiker ist da der Testosteronmangel, aber auch noch weitere können da eine Rolle spielen. Großteil sicherlich, der Patienten hat auch ein Problem mit der Gefäßintegrität, also auf der arteriellen und oder venösen Seite, was die Schwellkörperversorgung angeht bei der Erektion, weil wir uns ja darüber klar sein müssen, die Erektion durch den Blutaufstau in den Schwellkörpern ist erstmal nur ein sehr komplex reguliertes und komplex aufgebautes Gefäßsystem. Also da kann eine Ursache liegen mit all den Vorerkrankungen, die da eine Rolle spielen können. Mhm. Ein Teil der erektilen Dysfunktion sind wir medizinisch sicherlich dann auch mit Schuld oder verantwortlich. Also von Medikamenten, die wir geben, über Operationen, die wir machen. Meine Zunft, die Urologen, operieren halt auch gerne an der Prostata, das kann da eine Rolle spielen. Strukturelle Erkrankungen am Penis selber, an den Schwellkörpern selber, die Induratio Penis Plastica hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, kann da problematisch sein. Also ich sag mal, von endokrinen Faktoren über nervale Faktoren bis hin zu Durchblutung und strukturellen Problemen. Mhm. Und zu guter Letzt, aber das ist leider nicht das Letzte, sondern etwas, was relativ früh schon auch auf die ein Teil der Ursache mit sein kann, ist natürlich, sind die psychischen Faktoren, die bei einer erektilen Dysfunktion in vielen Fällen auch eine Rolle mitspielen. Ja, nicht ursächlich ganz oft, aber man kann sich ja vorstellen, dass wenn eine Paardynamik mit dabei ist, wenn ein Männerbild mit dabei ist, Stress dadurch entsteht, das Selbstbild gefährdet ist, dass da ganz schnell auch der Kopf und das Stresslevel steigen kann.
Jetzt haben wir die vielen Ursachen. Wie gehen Sie vor? Also Sie machen eine Anamnese, da können Sie ja zum Beispiel schon Vorerkrankungen feststellen. Machen Sie dann auch direkt eine Arzneimittelanamnese mit?
Auf jeden Fall, weil es bestimmte Arzneimittelgruppen gibt, namentlich auf der einen Seite häufig verschriebene Psychopharmaka, auf der anderen Seite häufig verschriebene Medikamente im Blutdruckbereich, also ganz speziell halt die Beta-Blocker, die Patienten nehmen aus einem ganz anderen Kontext heraus und die also als Nebenwirkung eine erektile Dysfunktion machen können, wir aber nicht vom Patienten erwarten können, dass sie diese Verbindung stellen. Ja, also dann durchaus sagen kann, das sind Beta-Blocker und danach hat es angefangen, sondern da muss man schon aktiv nachfragen, was dort eingenommen wird oder wurde.
Und zum Beispiel eine ganz entscheidende Komorbidität ist ja auch Diabetes. Gibt es denn noch andere Komorbiditäten, auf die Sie achten?
Sagen wir mal so, all die Erkrankungen, die wir kennen, die eine generalisierte Problematik des Herz-Kreislauf-Systems machen können. Die Klassiker, Dyslipoproteinämie, Adipositas, Insulinresistenz bis hin zum Diabetes. Also die, die peripher auf die Gefäße einwirken können, all die wirken potenziell auch negativ auf die Gefäße am Penis ein und können damit verantwortlich sein. Lebensstil, Rauchen, auch da der Klassiker, ist etwas, was sicherlich die Gefäße kaputt macht und zwar nicht nur im Kopf oder am Herzen, sondern halt eben auch am kleinen Becken und am Penis. Und auch die Erkrankungen, die Nervenenden schädigen können, das ist halt auch ganz oft der Diabetes, auch die gehört es abzufragen und dann später auch im Zweifelsfall zu untersuchen.
Und gibt es denn klinische Untersuchungen, die Sie standardmäßig durchführen?
Ja, also ich gucke mir schon immer einmal das Zielorgan an. Ne? Also man sollte auch da jetzt nicht bitte einfach fragen, ist da unten alles in Ordnung, sondern schon einmal gucken. Im Zweifelsfall hat der Patient selber keinen Vergleichmaßstab. Zu schauen, gibt es Narben auf der einen Seite, gibt es Hinweise auf eine Indurationspenisplastika, also eine Plaquebildung an den Schwellkörpern selber, gibt es Hinweise auf einen Lichensklerosus mit einer Vorhautverengung, also strukturelle Veränderung. Schon bitte einmal nachschauen und wenn man schon dabei ist, bitte auch gerne einmal die Hoden sich angucken, die ja das Testosteron bilden und also auch über den Weg indirekt da ein Problem im Sinne eines Hypogonadismus machen können. Insgesamt schaue ich mir aber den Patienten an, auch wieder im Hinblick darauf, was gibt es für Hinweise auf Vorerkrankungen, auf Begleiterkrankungen, die eine erektile Dysfunktion mit verursachen können. Ja, Bluthochdruck, man sollte ihn einmal untersuchen, den Blutdruck. Man kann gucken, wie hoch der BMI ist, wie hoch der Körperfettanteil ist. Gibt es Hinweise anhand einer Untervirilisierung für einen Testosteronmangel? All das spielt da sicherlich eine Rolle.
Und wann führen Sie dann auch eine Sonographie durch, jetzt an den Blutgefäßen am Penis?
Ich komme dann wieder aus dem universitären Setting. Wir machen das immer als Teil unseres Routine-Workups, wo wir auch einen Ultraschall vom Penis im nicht irrigierten Zustand machen. Primär, um zu schauen, gibt es strukturelle Veränderungen in den Schwellkörpern. Wir machen zusätzlich eine Untersuchung der Karotiden, auch da im Hinblick auf Plaquebildung, auf eine Verdickung der Intima Media mit dann auch als indirekten Hinweis für ein Gefäßproblem und wir machen eine Schilddrüsensonographie. All das ist sicherlich nicht immer auch in jeder Hausarztpraxis oder urologischen Praxis leistbar, aber unter Umständen, wenn ich direkt oder indirekt Hinweise auf Probleme habe, zu empfehlen. Worauf Sie möglicherweise anspielen, ist, dass wir schon auch die Möglichkeit haben, die Penideldurchblutung etwas genauer uns anzugucken mittels pharmakologischer Stimulation. Das heißt, man spritzt in die Schwellkörper Alprostadil, ein Prostaglandin, was dann wiederum bei intakten Schwellkörpern zu einer Erektion führt, weil Patienten ja ansonsten, ich sag mal, in den seltensten Fällen freiwillig eine Erektion bekommen, wenn ich sie gerade hier im Praxissetting untersuche. Und dann kann man nämlich auch die Durchblutung mit beurteilen, die man jetzt im flaxiden Zustand nicht beurteilen kann. Also dann kann ich sowohl messen, wie ist der arterielle Einfluss, als auch wie hoch ist der Widerstand und kann so einen Rückschluss auf eine arterielle oder venöse Problematik ziehen am Penis selber während der Erektion.
Genau, weil das ist ja eine kleine gute Nachricht, dass die erektile Dysfunktion oft ein früher Vorbote von schwerwiegenderen kardiovaskulären Erkrankung sein kann.
Genau. Also Hintergrund ist halt der, dass die penilen Arterien einen geringeren Durchmesser haben als die Koronararterien. Also wir reden beim Penis von 1 bis 2, bei den Koronararterien von 3 bis 4 Millimetern. Und wir also wissen, dass bei einer generalisierten arteriellen Problematik die kleineren Gefäße früher potenziell zugehen als die Herzkranzgefäße und wir deshalb einer kardialen Problematik zeitlich einfach voraus sind, wenn wir rechtzeitig nachgucken. Also man kann dadurch, dass man Patienten mit einer erektilen Dysfunktion kardiologisch untersucht, den durchaus das Leben retten.
Mhm. Wenn ich eine organische Ursache finde oder eine andere Ursache, ist es natürlich klar, dass ich erstmal die Grunderkrankung behandle und therapiere. Aber wie machen Sie dann weiter? Schauen Sie dann auch nochmal, ob Sie trotzdem weiter die erektile Dysfunktion behandeln oder wie gehen Sie hier weiter vor?
Naja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir würden unsere Patienten sehr alleine lassen, wenn wir sagen,
erstmal abwarten.
Ab zum Kardiologen und dann mal die nächsten 4 Jahre Lebensstiländerung. Das wäre nicht unser Therapieanspruch, sondern natürlich die Risikofaktoren erstmal evaluieren und dann minimieren. Dass man ein Problem findet, heißt ja nicht, dass nicht auch ein zweites und drittes da ist. Also, dass man einen Prädiabetes diagnostiziert, heißt ja nicht, dass nicht noch zum Beispiel ein Testosteronmangel vorliegen kann. Also schon noch breit bleiben in der Diagnostik und dann kurierbare oder therapierbare grundlegende Ursachen therapieren. Zweifelsfall Medikamente umstellen, Testosteronmangel kann man ausgleichen, Lebensstilveränderungen kann man initiieren oder mit dem Patienten besprechen. Aber dann gleichzeitig sollte man auch die verschiedenen therapeutischen Wege gehen, die uns aktuell zur Verfügung stehen.
Ja, Sie haben ja jetzt die Lebensstilveränderungen angesprochen. Eine spannende Studie, die bei Ihnen an der Universität Münster durchgeführt wurde, möchte ich daher näher besprechen. In der Studie haben Sie die Kranus Edera App untersucht. Sie soll eine digitale Behandlung der erektilen Dysfunktion ermöglichen. Das Programm geht 12 Wochen. Das ist ein App-begleitetes Programm. Und in der App gibt es eben Anleitungen zu Physiotherapieübungen, zu Beckenbodentraining, zu kardiovaskulärem oder mentalem Training. Können Sie noch ein bisschen mehr zu dieser App und der Studie erzählen?
Bei dieser App handelt es sich um eine DIGA, um eine digitale Gesundheitsanwendung. Das ist eine von den Krankenkassen bezahlte Therapieoption seit kurzer Zeit, seit wenigen Jahren. Und da sind wir in Deutschland tatsächlich Vorreiter, dass es neben den typischen Bereich der pharmakologischen Methoden, also der Medikamente, dem Bereich der Hilfsmittel, auch jetzt diese digitalen Gesundheitsanwendungen gibt, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Unterschied zur 0815-App ist hier, dass es einen wissenschaftlichen Nachweis erbracht werden muss, dass es hilft. Und zwar nach den Standards, wie auch Medikamente zugelassen werden. Also es muss eine prospektiv randomisierte, kontrollierte Studie sein, die dann nachher vom BfArM begutachtet wird, diese Studie, und dann als Grundlage dient für die Zulassung oder nicht. Andersherum kann nicht einfach jeder diese App verwenden, sondern es muss eine ärztlich gestellte Diagnose vorliegen. In diesem Fall erektile Dysfunktion. Also das als Hintergrund. Inhalt dieser App ist etwas, was wir schon lange kennen und was schon seit vielen Jahren auch in den Leitlinien, auch in den europäischen wie auch amerikanischen Leitlinien drinsteht, dass man eigentlich, bevor man den Patienten mit Medikamenten hilft oder unterstützt, ihn über die Funktion oder Dysfunktion aufklären oder ihn darunter unterrichten soll, wie sowas überhaupt funktioniert. Man soll dem Patienten anleiten, Lebensstilveränderungen, vermehrte Aktivität, Gewichtsreduktion zu machen. Man soll den Patienten anleiten, auch Lebensstilveränderungen im Sinne von Entspannungsübungen und zu guter Letzt Beckenbodentraining, um halt den venösen Abfluss zu modifizieren. All das ist jetzt sind jetzt keine neuen Erkenntnisse, das gibt es schon lange, aber es ist einfach eine Frage von Ressourcen und Zeit und Menschen, die das können, sodass man sagen muss, dass eigentlich weltweit das kaum ein Gesundheitssystem gibt, das das leisten kann. Und da bin ich ganz froh um diese Therapieoption, die wir jetzt haben, nämlich in dieser App, die das übernimmt in einem gesteuerten 12-wöchigen Programm, genau wie im Prinzip wie eine Sport wie ein Sportprogramm, wie eine Sport-App, die Patienten da durchführt, variierende Übungen, sich steigernde Übungen mit allen Vorteilen, die es hat. Man wird daran erinnert, man kriegt so kleine virtuelle Orden, wenn man es besonders regelmäßig gemacht hat. Und Sie haben es schon angesprochen, in dieser Zulassungsstudie haben wir da wirklich eine deutliche Verbesserung gesehen.
Der IIEF5-Wert, also ein Wert im International Index of Erectile Function, der stieg ja um 4,5 Punkte an. Das war deutlich mehr als in der Kontrollgruppe und auch hochsignifikant. Wie sah denn diese Kontrollgruppe aus? Also was hat die gemacht und wie ordnen Sie diese Wertsteigerung ein?
Mit der Frage nach der Kontrollgruppe, was hat die Kontrollgruppe gemacht? Die hat einfach so weitergemacht wie bisher. Es war also auch kein Ausschlusskriterium für die Interventionsgruppe, ob die schon PDE5-Hämmer, also Sildenafil, Tadalafil etc. genommen haben. Sie durften während der Studie nichts Neues beginnen, aber wenn sie das schon vorher in der Therapie hatten, haben die es weitergenommen. Und auch bei denen haben wir eine Verbesserung festgestellt. Sonst hätte man ja denken können, gut, vielleicht sind es doch die Medikamente, aber wir konnten tatsächlich mit und ohne Vormedikation deutliche Verbesserungen in der erektilen Funktion sehen. Die Kontrollgruppe hat sozusagen 12 Wochen, hat nichts gemacht. Damit wir die Patienten motivieren konnten, mit an der Studie teilzunehmen, waren die so ein bisschen auf Hold. Also die haben dann nach diesen 12 Wochen, wo sie als Kontrollgruppe ihre bisherige Therapie einfach nur fortgeführt haben, haben dann hintendran die App bekommen und konnten auch da die Übungen entsprechend durchführen.
Und nutzen Sie die App jetzt auch schon im Praxisalltag? Also oft ist es ja so, dass man sagt, so im Studiensetting sind alle nochmal motivierter. Haben Sie da schon Erfahrung?
Ja, wir nutzen die auf jeden Fall. Ich bin ein Freund dieser App. Ich finde das Prinzip gut, aber, und das ist ein großes Aber, ich kläre die Patienten ziemlich hart vorher auf und sage, diese App lohnt sich halt nur, wenn sie sich vorher committen, wirklich dran zu bleiben.
Dann sprechen wir doch mal noch über die anderen Optionen, zumindest kurz. Die PDE5-Hämmer, die Phosphodiesterase-Inhibitoren, Sie haben es schon angesprochen, Sildenafil, Tadalafil.
Tadalafil.
Danke. Genau. Dann gibt es noch Vardenafil und Avanafil. Als Sildenafil Ende der 90er Jahre von der FDA in den USA zugelassen wurde, da war die Begeisterung ja groß. Hat sich hier denn etwas geändert? Also wie ist der Stand heute und welchen Stellenwert haben die PDE5-Hämmer?
Also der Stellenwert ist nach wie vor groß. Er ist vielleicht sogar nicht noch größer, aber es ist zumindest in diese Medikamente jetzt erschwinglicher geworden zu einem ganzen Teil, weil es Generika gibt mittlerweile für die meisten der Wirkstoffe in dieser Gruppe und daher auch deutlich einfacher zu bezahlen ist. Vorweg, wir haben in Deutschland das Problem oder seltsame Situation, dass medikamentöse Therapien der erektilen Dysfunktion von den Kassen nicht übernommen werden. Nicht-medikamentöse Therapieformen, die DIGA als ein Beispiel, Vakuumpumpen und Prothesen später, die werden übernommen. Sodass das so ein bisschen ambivalent ist. Aber nichtsdestotrotz, die PDE5-Hämmer sind für viele, viele Patienten nach wie vor ein gutes und probates Mittel, um sie bei den Erektionen zu unterstützen. Auch da ist es wichtig, dass ich mit dem Patienten vorher spreche und nicht einfach sage, hier ist das Rezept und tschüss. Mhm. Aus zwei Dingen. Der Patient muss zum einen wissen, das unterstützt nur die Erektion, wenn es sowieso zu einer Erektion kommen würde. Also ohne Erregung hilft auch ein PDE5-Hämmer nichts. Und das Zweite ist, und auch da gibt es schöne Studien zu, dass man die größte Wirkung tatsächlich erst mit der dritten, vierten Einnahme der PDE5-Hämmer feststellen kann. Vermutlich genau aus den gleichen Gründen, wie ich vorhin schon zum Thema psychische Faktoren genannt habe. Am Anfang ist die Anspannung groß, hoffentlich klappt es. Was ist, wenn es nicht klappt? Der Patient selber oder auch das Paar guckt auf den Penis, ob sich irgendwas regt. Und da weiß man, wenn sie merken, ich vertrage das, es hat sich vielleicht schon ein bisschen was getan, man dann ein bisschen Routine reinkriegt, dann ist die Wirkung deutlich größer.
Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen, wieso das nicht von den Krankenkassen bezahlt wird. In der EAU-Leitlinie steht es ja als Erstlinientherapie konkret so drin.
Diese Frage wüsste ich auch gerne, kann ich Ihnen nicht beantworten. Laut Sozialgesetzbuch wird es nicht übernommen. Und mit dieser Situation müssen wir halt umgehen, im Prinzip fast seit es die PDE5-Inhibitoren gibt.
Okay, verrückt. Ja, neben der korrekten Anwendung und den Punkten, die Sie eben genannt haben, was ist denn noch wichtig? Also gibt es Kontraindikationen oder gefährliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten? Können Sie dazu noch etwas sagen?
Kann ich. Es gab am Anfang, nachdem das Sildenafil, also das Viagra damals verschrieben wurde, gab es erste nicht zu erwartende Probleme, bis hin, ich meine, auch sogar einen Todesfall. Und dann ist man dem nachgegangen. Und seitdem geistert so ein bisschen durch die Köpfe der Menschen, dass alles mit Herz und PDE5-Inhibitoren schlecht ist. Und das stimmt überhaupt nicht. Die PDE5-Inhibitoren waren ja ursprünglich sogar als Blutdrucksenker konzipiert worden, bis man gemerkt hat, dass sie sehr selektiv in dem Bereich der Schwellkörper wirken. Kontraindikation ist tatsächlich da, wenn ein Patient eine instabile Angina pectoris hat, also eine Verengung der Herzkranzgefäße, die immer wieder zu Symptomen führt oder halt auch Nitratspray nimmt. Diese Kombination kann zu einer peripheren Vasodilatation und dann zu einem hypovolämischen Reaktion oder Schock führen, was damals diese Ereignisse waren. Aber alles in allem ist das ja wirklich selten der Fall. Es muss eine gewisse körperliche Belastungsfähigkeit da sein. Die ist allerdings geringer, als man so denkt. Also noch ziemlich, ich sag mal, unfit kann man auch guten Sex haben. Es darf keine schwerste Herzinsuffizienz vorliegen. Auch da muss man dann sicherlich vorsichtig sein. Aber da reden wir dann wirklich schon über sehr kranke Patienten.
Okay. Und es klingt ja so, als würde man sehr viele Patienten mit Lebensstiländerungen und den PDE5-Hämmern quasi so therapieren können, dass sie zufrieden sind. Aber es gibt ja sicher auch ein paar, die es eben nicht sind. Wenn ein Patient zu Ihnen kommt und sagt, er ist nicht zufrieden, was fragen Sie dann ab und wie beraten Sie dann weiter?
Ich frage zum einen natürlich das ab, was ich gerade schon gesagt habe. Also wie wurde es angewendet, wie häufig wurde es angewendet, wurde es abgebrochen aufgrund von möglichen Nebenwirkungen. Ein Klassiker ist da so ein roter Kopf, Nase, die sich zuzieht, Druckgefühl im Kopf, alles nicht schlimm, aber natürlich sehr hinderlich. Und dann kann man durchaus nochmal entweder die Dosis variieren oder auf ein anderes Präparat umschwenken. Wenn das alles so weit ausgereizt ist, dann würde ich tatsächlich parallel oder alternativ weitere Therapieformen erwägen. Das eine ist, ich sag mal, der Klassiker ist die Vakuumerektionshilfe, die Vakuumpumpe. In der Theorie sehr wirksam, in der Praxis leider von nicht so vielen Patienten geliebt. Die es aber gut anwenden können, die schwören drauf. Das Prinzip ist, der Penis kommt in ein Rohr, dann wird da die Luft rausgesaugt und Blut wird halt passiv reingezogen in die Schwellkörper, um dann einen Penisring quasi an die Penisbasis zu setzen, so das Blut aufzustauen. Das ist kein besonders angenehmer Vorgang, das müssen die Patienten wissen. Es fühlt sich natürlich anders an wie eine normale Erektion. Es ist aber unglaublich kostengünstig. Also die Vakuumpumpe wird von den Krankenkassen bezahlt und hält ja viele, viele Jahre. Aber ich habe halt auch einige Patienten, die dann wirklich sagen, es hat zu sehr wehgetan oder die Erektion hat trotzdem nicht gehalten. Und ja auch die Tatsache, dass, wie man sich ja vorstellen kann, dass jetzt nicht unbedingt ein besonders erotischer Vorgang ist, so etwas zu machen, dann auch bei den Paaren nicht immer zu großer Zufriedenheit führt. Die nächste Eskalationsstufe, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, sind die Prostaglandin-Injektionen in die Schwellkörper. Da gibt es so Fertigspritzen, die man dem Patienten verschreiben kann, die der Patient wieder selber bezahlen muss. Wir nutzen das hier diagnostisch, können dann aber gleichzeitig auch dem Patienten zeigen, wie es geht. Und die setzen eine Integrität der Schwellkörper voraus, aber wenn das gegeben ist, dann führt es im Gegensatz zu den PDE5-Inhibitoren zu einer situationsunabhängigen Erektion. Also dann ist es eine lokale pharmakologische Wirkung in den Schwellkörpern, die dann zu einer Erektion führen.
Okay, und behindert auch nicht den Orgasmus?
Nein, gar nicht. Wirkt dann halt so lange, wie die Medikamente wirken. Und es kommt dann nicht automatisch zu einem Abfall der Erektion nach dem Orgasmus oder nach der Ejakulation. Auch da ist es dann eine Frage der Dosierung. Da muss man sich auch rantasten, weil es nicht ganz ohne Risiken ist, diese Therapie. Also zum einen ist es halt eine kleine Injektion. Und ich sage mal, die Worst-Case-Nebenwirkung ist ein Priapismus, also eine nicht spontan endende Erektion, die dann operativ beendet werden muss und meistens zu einer Zerstörung der Schwellkörper führt. Da muss der Patient aufgeklärt werden. Auch das würde ich immer empfehlen, wenn man Patienten sowas verschreibt oder es auch in der Praxis probiert, dass sie dann wie bei jedem kleinen invasiven oder semi-invasiven Eingriff da kurz aufgeklärt werden und das entsprechend auch unterschreiben sollten.
Etwas Neueres ist ja zum Beispiel noch die extrakorporale Stoßwellentherapie. Wann ist die denn indiziert?
Ein Hot Topic, wenn man so will. Sie wird noch nicht von den Kassen übernommen, in aller Regel. Also von den gesetzlichen sicher nicht. Es mag sein, dass es die ein oder andere private gibt. Weil die Datenlage da bislang noch nicht ausreichend scheint, verdichten sich aber über die letzten Jahre die Studien, die zeigen, dass es vor allen Dingen bei den leichten bis mittelschweren erektilen Dysfunktionen zu einer Verbesserung führt. Mechanismus, den man sich dahinter vorstellt, ist, dass die Intima, also das ausgrenzende Gewebe, durch diese sehr leichten Stoßwellen angeregt wird, sich zu erneuern. Das sind vom Prinzip her Geräte, die auch Orthopäden kennen, die man bei Plantarfasziitis, beim Tennisellenbogen nimmt, um ähnliche Wirkung in diesen Geweben zu erreichen. Und auch das wird dort gemacht. Bitte nicht zu verwechseln mit der Stoßwellenlithotripsie, also der gleichen physikalischen Technik, um Nieren oder Harnleitersteine zu zerschießen. Das ist das Gleiche, aber um ein Vielfaches höhere Energiemengen, die sollte man bitte nicht in die Schwellkörper schießen.
Aber das wäre schön, wenn das ja klingt, als würde es auch ein bisschen die Ursache behandeln.
Genau, also da sind wir auf dem Weg. Es gibt unterschiedlichste Protokolle, welche Energie, wie viel an welche Stelle gegeben wird. Da hinkt das ganze System sicherlich noch dran, dass es da keine Standardisierung gibt bislang. Aber mal sehen, wo da die Reise hingeht. Ja.
Ja, super. Dann, allerletzte Frage. Was ist Ihnen denn besonders wichtig bei diesem Thema? Vielleicht auch, da Sie ja Pressesprecher sind, so ein bisschen aus beiden Richtungen, aus der Sicht des Pressesprechers und des Urologen.
Bevor ich zu Ihrer Frage komme, möchte ich noch eben einmal vervollständigen, dass es natürlich noch eine letzte Therapieform gibt.
Die habe ich vergessen, natürlich.
Nämlich die Schwellkörperimplantate, die werden wieder bezahlt von der Kasse, aber indiziert sind und nur dann, wenn nichts anderes mehr funktioniert. Ja, weil man das ist eine Operation, da werden künstliche Schwellkörper eingebaut, in den meisten Fällen hydraulisch, also mit einem Flüssigkeitsreservoir im Bauchraum, einer Pumpe im Hodensack und dann kann der Mann über die Bedienung dieser Pumpe Flüssigkeit in die Schwellkörper, in diese künstlichen Schwellkörper geben. Das hört sich für viele Nicht-Betroffene immer an wie Science-Fiction oder Robocop. Ist es gar nicht. Die Patientenzufriedenheit ist sehr, sehr hoch, weil diese Patienten ja schon einen langen Leidensweg hinter sich haben und viele Jahre von unsicherer Sexualität und dann endlich wieder in der Lage sind, ihre Erektion so zu steuern, wie sie es können. Aber es ist halt eine Operation mit Risiken und Nebenwirkungen und nicht unendlich haltbaren Prothesen, die rund, ich sage mal, im Schnitt 10 Jahre halten und dann durchaus auch erneuert werden müssen. Aber etwas, was bitte immer noch im Hinterkopf sein soll, das ist immer noch ein Pfeil, den wir Urologen in unserem Köcher haben, wenn nichts anderes funktioniert. Zu Ihrer Frage, was mir bei diesem Thema am Herzen liegt. Adressiert an meine Kolleginnen und Kollegen ist, dieses Thema bitte ernst zu nehmen und sich darüber im Klaren zu sein, was für einen großen Stellenwert das für die Lebensqualität ihrer Patienten und Patientinnen in der Paarkonstellation haben kann. Und dass es unsere Verantwortung ist, in diesem Punkt proaktiv unsere Patienten darauf anzusprechen und Hilfe anzubieten. Und ja, wir haben dann unter Umständen sehr, sehr glückliche Patienten und Paare, wenn wir das tun und wenn wir dann da diejenigen sind, die Patienten da begleiten. Und mein Anliegen Richtung der Patienten oder Betroffenen oder nicht Fachpublikum ist, sich bitte zu trauen, die eigenen Bedürfnisse und sich selber da ernst zu nehmen und zu sagen, ich gehe jetzt damit los und spreche den Arzt oder die Ärztin meines Vertrauens an.
Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch und die vielen Infos.
Sehr gerne.
Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, leider kann ich Sie nicht auf die deutsche Leitlinie verweisen, dafür aber, wie ja besprochen, auf die europäische Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Urologie und auf einige Hintergrundbeiträge auf springermedizin.de. Werfen Sie dafür gerne einen Blick in die Shownotes. Dort finden Sie auch einen Link zu unserer Umfrage. Wir möchten nämlich gerne wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt und wie Ihnen unsere verschiedenen Podcast-Reihen gefallen. Es wäre also ganz toll, wenn Sie uns dafür ein paar Minuten Ihrer Zeit spendieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.